Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht der Draft los der NFL. Und meinsportradio.de berichtet live davon. In Kooperation mit der Draft.de werden wir ab 0.30 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Sendung sein. Auch am Freitag und am Samstag in den späteren Draftrunden werden wir hier auf meinsportradio.de live vom Draft berichten. Bei mir sind Christian Schimmel und Roman John von der Draft.de. Hallo Jungs.
Hallo.
Wir haben gestern schon über den Draft an sich gesprochen. Heute wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, was denn den Draft dieses Jahr wirklich so außergewöhnlich macht, weil wir haben gestern schon erfahren, es gibt einen sehr, sehr tiefen Draft, außer auf zwei Positionen. Und Christian, ich habe gelesen in einem der letzten Mock-Drafts, es ist ein Defensive End, der ganz, ganz oben gepickt werden sollte. Stell ihn doch mal bitte vor.
Ja, wir reden von Myles Garrett, Pass-Rusher von Texas A&M. Ein Spieler, der schon aus der Highschool mit sehr viel Hype ans College kam und das auch wirklich bestätigt hat. Man muss sagen, dass der hatte außergewöhnliche Fähigkeiten, was alleine sich auch in diesem Jahr dadurch zeigte, dass es eine Mannschaft versucht hat, ihn mit einem Spieler relativ Durchgänge zu blocken. Das war das erste Saisonspiel. Das hat danach keiner mehr gemacht, weil Myles Garrett in diesem Spiel ja gemacht hatte, was er wollte. Man muss in der NFL immer auch über Größe und über Athletik reden. Er ist mit 6'5", 2,72, ein absolut prototypischer Defensive End, hat die Länge dazu. Ich glaube, dass er persönlich auch 3-4 Outside Linebacker in einer 3-4 Front spielen könnte. Ist da nicht das optimale Fit, aber die Athletik hat er. Der Punkt ist, er hat eine phänomenale Combine hingelegt. Normalerweise sieht man die Athletik dann auch auf Tape und so war das bei ihm eben auch. Was ihn besonders ausmacht, also der erste Schritt nach dem Snap ist unglaublich schnell und explosiv. Er kommt mit seinem Pad-Level unglaublich niedrig und ist einfach kaum zu verteidigen für den gegnerischen Offensive Tackle. Sein Senior Tape war, obwohl er meistens gegen zwei Leute gespielt hat, Junior Tape nicht ganz so überragend, weil er sich mit einer Knöchelverletzung rumgeschlagen hat. Trotzdem muss man sagen, er hat so gut wie durchgespielt und normalerweise führt an dem kein Weg vorbei. Ich würde sagen, er ist vom Freak-Level her noch eine Stufe unter Jadeveon Clowney von den Texans, aber weit weg von ihm ist er nicht.
Ja, also Myles Garrett ist im Moment der in den Mock-Drafts, in den meisten Mock-Drafts jedenfalls auf Platz 1 steht. Es gibt noch einen weiteren Defensive End, Roman, das ist Solomon Thomas von Stanford. Hat er ähnliche Fähigkeiten wie Myles Garrett?
Ganz anders. Also man kann Solomon Thomas auch nicht wirklich als den klassischen Defensive End bezeichnen, weil er bei Stanford am College auch sehr oft eben durch die Mitte kam in seinem Spiel. Also ich sag mal, in der Art und Weise, wie er am College eingesetzt wurde, hat das schon sehr an Michael Bennett von den Seattle Seahawks eben erinnert. Bei Running Downs eben als klassischer End auf der Strong Side gespielt und dann eben bei Passing Downs ihn in die Mitte gespielt und ihn dort Defensive Tackle spielen lassen. Also Solomon Thomas ist, ich sag jetzt mal, vom Körperbau her kompakter, etwas kleiner, etwas schwerer als Myles Garrett, aber auch super schneller erster Schritt. Er kann ganz toll seine Arme einsetzen, um an Blockern vorbeizukommen und dann ins Defensive Backfield zu gelangen. Und das Bowl-Spiel, was er gegen North Carolina gespielt hat, ist wirklich eines der dominantesten Spiele, was ich jemals von einem einzelnen Spieler gesehen habe.
Ja, also Solomon Thomas und Myles Garrett, sind denn die Defensive Ends, ist das die stärkste Position im Draft? Roman, was würdest du sagen? Oder gibt es da noch eine Position, die dich noch mehr heiß gemacht hat auf diesem Draft?
Nein, also ich würde schon sagen, die Defensive Ends oder beziehungsweise die Edge Rusher können ja auch 3-4 Outside Linebacker sein, ist die stärkste Positionsgruppe jetzt in diesem Draft, gerade in der Spitze. Da gibt es dann ja auch noch Derek Barnett von Tennessee, ein ganz toller Defensive End. Cornerback aber wirklich knapp dahinter. Also es gibt viele tolle Cornerbacks, die in dieser Draftklasse dabei sind und die an den ersten beiden Tagen weggehen werden.
Eine Position, die ja auch bei vielen Teams dann gerne mal nachgefragt wird, ist die des Running Backs. Christian, auf der Running Back-Position, haben die Teams hier in diesem Jahr ein Arsenal an Spielern, aus dem sie wählen können, oder wird es da auch eher etwas dünner?
Nee, das ist schon gut. Und das war tatsächlich eine Sache, die man fast schon vor einem Jahr sagen konnte, dass diese Running Back-Klasse relativ stark werden wird, wenn sich dann entsprechende Leute zum Draft anmelden. Ein Spieler darf hier ja am College bleiben, muss aber mindestens 3 Jahre aus der Highschool draußen sein, um sich dann zum Draft anzumelden. Auch da haben wir an der Spitze im Prinzip 3 Namen, die man weiß nie, was im Draft passiert, aber von denen man ausgehen sollte, dass sie relativ früh und auch vor allen Dingen in der ersten Runde gepickt werden. Dann haben wir Leonard Fournette von LSU, der nicht hoch springen kann, aber alles andere ziemlich gut kann und im Zweifel über gegnerische Spieler drüber rennt. Es gibt einen Ole Miss Safety, der heute noch Kopfschmerzen von dem Hit hatte. Ja, mit Dalvin Cook von Florida State, jemanden, der besser ist, wenn es darum geht, rein zu cutten, ein bisschen explosiver aus dem Stand ist, der vielleicht, ja, in der NFL sagt man, etwas mehr der East-West-Runner ist, aber auch sehr gut Downfield kommt und sehr, sehr schnell ist. Mit der wird übrigens sehr stark mit den Philadelphia Eagles in Verbindung gebracht. Das könnte also dann der Pick sein, den die Heimmannschaft gegebenenfalls macht. Und dann haben wir mit Christian McCaffrey von Stanford einen sehr untypischen Running Back, möchte ich mal sagen, der sehr viel vom Passing Game lebt, der auch ein guter Runner ist, aber der im Prinzip ja eine sehr multifunktionale Rolle in der Offense spielen kann. Erinnert in gewissen Maßen so ein bisschen an Ty Montgomery, der auch bei Stanford gespielt hat, allerdings dort Wide Receiver war. Das sind die 3 heiß gehandelten Namen, aber man muss sagen, man wird auch mit dem 8., 9. oder 10. Running Back noch jemanden finden, der einem weiterhilft und ich vermute, dass sehr, also würde nicht ausschließen, dass 9 oder 10 tatsächlich an den ersten beiden Tagen bis Ende Runde 3 dann auch gezogen werden.
Und was ist mit der quasi Schwesterposition mit dem Wide Receiver, Roman? Gibt es da auch eine tiefere Klasse oder auch da die Frage, gibt es dort Probleme für Teams, die gerade nach Wide Receivern suchen?
Nein, also es gibt nicht so diesen einen klaren Nummer 1 Receiver, den man auf jeden Fall in den Top 10 ziehen würde, wie das ja in vielen Jahren irgendwo immer der Fall war. Also es gibt diese, ich sag mal, Top 3 Receiver, das sind Mike Williams, das ist John Ross und Corey Davis von Western Michigan, die recht wahrscheinlich in der ersten Runde gezogen werden. Welche Reihenfolge weiß keiner so recht, hängt auch so ein bisschen davon ab, nach welchem Typ Receiver das entsprechende Team jeweils sucht. Aber auf jeden Fall am zweiten Tag gibt es eine große Anzahl von Receivern, die da qualitätsmäßig weggehen könnten. Also das ist so ein bisschen, mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort, deswegen nehme ich mal das englische Sweet Spot für die Wide Receiver, zweite, dritte Runde, da dürften einige von Bord gehen.
Eine Auffälligkeit ist mir ins Gesicht gesprungen geradezu, Christian, als ich so Mock-Drafts gelesen habe. Bei 1 oder 2 Mock-Drafts war Mitchell Trubisky als Quarterback von North Carolina auf Platz 1 im Mock-Draft. Ist das jetzt eine Besonderheit? Ist das eine Freak-Veranstaltung gewesen, dass da jemand Mitchell Trubisky halt für Cleveland gepickt hat? Oder kann der wirklich einem Team helfen, gerade Mitchell Trubisky? Wir haben gestern darüber gesprochen, dass Quarterbacks nicht ganz so weit gesät sind in diesem Draft.
Es ist kompliziert. Und das Problem an der Geschichte ist, und das muss man natürlich auch sagen, gerade bei Quarterbacks ist es so, und da vielleicht auch nochmal, wie wir zu unseren Einschätzungen kommen, ein Satz. Wir schauen uns die Spieler an, was sie im College gemacht haben. Wir versuchen, das, was an athletischen Fähigkeiten da ist, damit ein bisschen in Verbindung zu bringen. Was wir nicht machen, wir können nicht einschätzen, wie intelligent ist ein Spieler, wie schafft es ein Spieler, Informationen zu verarbeiten, wie schnell lernt jemand, wie gut ist jemand am berüchtigten Blackboard und kann eine Offense dann entsprechend lernen. Das sind alles Fragezeichen. Zu deiner Frage. Aktuell würde ich tatsächlich sagen, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, was weiß ich, 90%, dass Miles Garrett der erste Pick ist. Und er sollte es meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch sein. Trubisky ist der einzige Quarterback, zumindest in den letzten Wochen, der mit den Browns tatsächlich in Verbindung gebracht wird. Von daher ist es nicht komplett aus der Luft gegriffen, ihn dann dahin zu mocken. Wenn man das auf das hört, was wir sagen oder auch was ganz viele andere sagen, der Value, also sprich die Wertigkeit von dem Spieler ist nicht so groß gegeben. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn du in der NFL keinen Quarterback hast, dann hast du ein massives Problem. Ja? Es gibt Franchises, die sich da seit Jahren oder Jahrzehnten gerade damit rumschleppen. Mhm. Trubisky hat seine Qualitäten und ich glaube, dass er von denen Quarterbacks, die jetzt in der Spitze diskutiert worden werden, der ist, der am besten in das Team von Hugh Jackson passt, als eine relativ klassische West Coast Offense.
Ja,
also wenn, aber, ich, da noch mal, wenn ja. ich da noch mal reingrätschen darf, an der Geschichte Mitchell Trubisky zu den Browns ist natürlich auch sympathisch, dass Trubisky in der Nähe von Cleveland aufgewachsen ist und seit jeher behauptet, ein beinharter Browns-Fan zu sein. Das heißt, das würde auch in der Hinsicht sehr gut passen.
Beinharte Cleveland Browns-Fans sind ja auch dann eher etwas seltener geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Eine Frage noch, Roman. Gibt es deutsche Spieler, die sich für den Draft angemeldet haben, beziehungsweise auf die der deutsche Fan dann auch achten kann?
Soweit ich weiß, nicht.
Also leider. Leider gar kein Spieler dabei. Es ist ja sehr dünne geworden, nachdem Sebastian Vollmer jetzt auch von den Patriots gecuttet worden ist und wohl die Karriere beendet, oder?
Davon ist wohl auszugehen, ja. Leider.
Ja, dazu Björn Werner hat ja auch seine Karriere beendet. Im Moment Kasim Edebali, soweit ich weiß, ist auch noch Free Agent. Das heißt,
Broncos.
Haben wir...
Broncos.
Ah, okay, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Im Moment haben wir dann nur die zwei Hoffnungsträger, Moritz Böhringer und Mark Nsotscher, noch in der NFL.
Ja, also kein Deutscher im Draft. Und es ist ein tiefer Draft auf vielen Positionen beim Quarterback. Da wird es ein ganz kleines bisschen dünner. Aber das werden wir sehen. Ab Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ab 0.30 Uhr, sind Roman John und Christian Schimmel von derdraft.de dann live auf Sendung und werden euch durch die Nächte beziehungsweise den frühen Abend dann am Samstag führen und euch dann alles mitteilen, was es zum Draft dieses Jahr zu sagen gibt. Danke, ihr beiden.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.